eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Das betone ich hierbei ganz bewusst. Wir sollen und müssen mehr sein als eine bloße Ausbildungsstätte für Funktionäre. Wir müssen eine Gemeinschaft werden, in der Kameradschaft nicht nur ein leeres Wort ist, sondern eine gelebte Wirklichkeit. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützt, die in der Stunde der Gefahr zusammenhält und die den Einzelnen nicht aus politischen Machtspielchen heraus opfert. Ein zentraler Grundsatz unserer Arbeit muss deshalb auch lauten, und das ist mir ganz besonders wichtig zu betonen, wir distanzieren uns nicht. Nicht vom sogenannten Vorfeld, nicht von denjenigen, die außerhalb der etablierten Parteistrukturen für dieselben Ziele kämpfen wie wir. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir durch Abgrenzung Stärke gewinnen. Abgrenzung ist das Lieblingsspiel unserer Gegner, die uns durch ständige Distanzierungsrituale zu schwächen versuchen. Und wir müssen das Gegenteil tun. Wir müssen das Obertonfenster verschieben, indem wir die Grenzen dessen, was als diskussionsfähig gilt, konsequent erweitern. Wie es Björn Höcke vor wenigen Monaten rezitiert hat, Jugend muss durch Jugend geführt werden und dieses Prinzip muss unser Leitstern sein. Und mit dieser bewegenden Rede, Sven und ihr draußen an den Radios, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet.
Hallo Gerrit. Volksempfänger muss natürlich heißen, ne?
Volksempfänger, ah, fuck, wieso habe ich ihn nicht gecheckt? Ah, der wäre natürlich auf der Hand gelegen. Ja, die Aufmerksamen unter euch, die vielleicht in den letzten Tagen die Medien verfolgt haben, die wissen vielleicht, woher das kommt, beziehungsweise die letzte Folge gehört haben, die wissen auch, woher das kommt, weil wir da ja schon angekündigt haben, dass wir hier ein kleines Recap machen des bemerkenswert spektakulären Gründungsparteitag der Generation Deutschland, der neuen AfD-Jugend. Und diese bewegende Rede, die ich da vorgelesen habe, ich hoffe, ihr versteht die Ironie, ist von Kevin Doro. Der wurde dann auch mit dieser Bewerbungsrede in den Bundesvorstand der Generation Deutschland gewählt. Warum habe ich diese Rede ausgesucht? Erstens ist diese Person, Kevin Doro, meiner Meinung nach also einer der unbekannteren gewesen vor dieser Veranstaltung, wird aber seit dieser Veranstaltung sowohl ein bisschen auch in der medialen Berichterstattung kommt er vor. Das liegt vor allem an dem Satz, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Wir werden noch erläutern, warum. Aber er wird auch sehr gefeiert im, ich sag mal, rechten Kreisen, neurechten Kreisen, Vorfeld, rechten AfD-Kreisen. Also seine Unterstützer finden ihn gut. Er ist sehr gut angekommen mit dieser Rede auf dem Gründungsparteitag der Generation Deutschland. Und ich finde auch, dass in der Rede schon was drinsteckt, was zeigt, wohin wahrscheinlich die Reise dieser neuen Jugendorganisation gehen wird. Und zwar auch mit Blick auf den Umgang mit dem Vorfeld, weil das ja ein großes Thema war und ist für diese neue Partei Jugend. Und auch für deren Auflösung und jetzt die Neugründung. Und die Frage ist, hat sich was geändert? Und wenn ja, wie ist das? Und über all diese Themen wollen wir heute sprechen. Sven, vielleicht vorab an dich die Frage, wenn du sowas hörst, was denkst du da?
Ja, ich denke tatsächlich vor allem, dass sich eigentlich das bestätigt, was wir auch schon beim letzten Mal so ein bisschen analysiert haben, dass nämlich inhaltlich sich gar nicht groß was ändert. Dass die Namen ausgetauscht wurden, die jetzt an der Spitze der neuen Jugendorganisation, Generation Deutschland ist ja der Name, die da eben an der Spitze stehen. Das heißt, inhaltlich hat sich da nicht viel verändert. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir ja schon gesagt haben, das wird dabei bleiben. Das einzige Ziel oder eines der entscheidenden Ziele ist ja das, was wir auch schon gesagt haben, es geht hier darum, eine Kaderschmiede aufzubauen. Und was ich da tatsächlich nochmal dran spannend finde, ist, und das finde ich eigentlich ganz witzig, dass die AfD ja immer sagt, sie wollen Leute aus der normalen Bevölkerung haben, die quasi dann gewählt werden als Abgeordnete. Und ich glaube, die AfD merkt mittlerweile, dass dieser populistische Ansatz eben das Volk sozusagen aufzustellen, gar nicht so gut funktioniert. Und das beste Beispiel dafür ist neben Doro, den du jetzt angesprochen hast, eben auch nochmal Jean-Pascal Hohm, der ja noch nie in seinem Leben richtig gearbeitet hat, sondern von Beginn an seiner quasi Arbeitskarriere eigentlich immer irgendwas mit der AfD oder immer irgendwo für die AfD gearbeitet hat, der also so ein klassischer Parteisoldat ist, was ja eigentlich die AfD immer kritisiert. Das finde ich nochmal ganz spannend.
Ich will nur dazu ein Side-Note, ich möchte um Gottes Willen nicht Jean-Pascal Hohm jetzt verteidigen, nur ich finde es super bemerkenswert, diese Erzählung, ne? Du hast es ja gesagt, die AfD ja sonst immer bei den politischen Gegnern macht, so, die haben ja nie gearbeitet, die Grünen und so, ne?
Ist ja auch nicht immer falsch, muss man dazu sagen, ne?
Bitte?
Ist ja auch nicht immer falsch, muss man dazu sagen.
Also jein, ich würde halt so ein bisschen sagen, also grundsätzlich würde ich sagen, so für eine Partei zu arbeiten, ist ja auch arbeiten. Ob du jetzt irgendwie in so einer PR-Agentur arbeitest oder irgendwie für eine Partei oder für einen Abgeordneten, ich weiß nicht, du sitzt halt an deinem Laptop und schreibst irgendwelche Dinge so und organisierst irgendwelches Gedöns, so, keine Ahnung, es ist halt nicht mit den Händen arbeiten, aber wer macht das schon?
Ja, für eine,
aber was ich eigentlich sage,
wer für eine Partei arbeitet, bekommt meistens mehr Geld, das ist ja so ein bisschen der
Ja, okay, Aspekt. Aber da, ja, Glück gehabt. Aber was ich so bemerkenswert fand in der Debatte jetzt um die Rente und die junge Gruppe der Union im Bundestag, die ja dagegen waren und teilweise ja auch tatsächlich dagegen waren, egal, anderes Thema. Ich habe eine Talkshow gesehen und das wurde, dieses Narrativ hat dann die Linke auch immer öfter gespielt. Und da hat Ines Schwertner zum Beispiel über die junge Gruppe gesagt, die Leute, die noch nie gearbeitet haben und noch nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Also plötzlich nutzen alle dieses Narrativ so, und sich aus einer linken Perspektive irgendwie dieses Narrativ zu benutzen, finde ich echt sehr relativ dumm.
Ja, aber das zeigt ja nochmal diesen populistischen Charakter dahinter, jetzt ganz unabhängig von der politischen Richtung, dass das halt mittlerweile so als quasi Phänomen genutzt wird, dass man so tut, als ob die eigenen Abgeordneten eben mal in Anführungsstrichen, dann benutzen wir es in Anführungsstrichen, richtig gearbeitet haben, eben nicht für eine Partei, sondern aus normalen Jobs kommen, was natürlich auch bei vielen anderen Abgeordneten der Fall ist, nicht bei allen, aber wie gesagt, ein Großteil hat schon mal normal gearbeitet. Und das ist so ein bisschen das Spannende, dass das sowohl, ohne jetzt in eine Hufeisengeschichte zu verfallen, aber dass es eben sowohl im linkspopulistischen als auch im rechtspopulistischen oder rechtsextremen Bereich dann funktioniert, weil es eben scheinbar auch in deren Augen funktioniert. Und ganz falsch ist es ja auch nicht. Das gibt ja immer wieder diese Beschwerden darüber oder die Frage danach, was ja auch immer mal wieder debattiert worden ist, ob man Amtszeiten von Abgeordneten begrenzt etc. Das wären ja alles Sachen, wo man sagen könnte, okay, so kann man etwas verändern, aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, sondern mehr um die Frage, was ist jetzt eigentlich neu an der Generation Deutschland beziehungsweise auch an dem, was wir dort sehen. Und was ich spannend finde, du hattest jetzt Kevin Doro schon angesprochen und eben diesen Satz, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das ist ja ein klassisches oder wieder mal, muss man sagen, ein Zitat, was aus der NS-Zeit kommt, was, hast du ja auch schon gesagt, Höcke auch schon mal benutzt hat und jetzt eben
Das hat Kevin Doro in seiner Rede gesagt, aber ja.
Genau, aber ja, du hast es ja zitiert, so. Ja. Und genau, das ist im Endeffekt ein Zitat von, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig im Kopf, Baldo von Schirach, der es gesagt hat über die Hitlerjugend. Baldo von Schirach war so der Reichsjugendführer, so nennt man das, innerhalb des Dritten Reichs oder während des Dritten Reichs, also ein wichtiger Minister in der Regierung. Und der hat eben diesen Satz gesagt mit Bezug darauf, dass eben junge Menschen von jungen Menschen geführt werden sollen, was ja, sagen wir mal so, ganz grundlegend erstmal nicht falsch ist. Das ist ja nichts, was verwerflich ist, aber natürlich dieses Zitat ist 1:1 eben dieses Zitat von einem Nationalsozialisten und damit wird es eben problematisch. Wobei man auch dazu sagen muss, dass das Original ja noch älter ist, also es ist gar nicht original von den Nationalsozialisten, sondern es ist von der sogenannten bündischen Jugend. Das macht es nicht besser, also es ist noch älter als die Zeit des Nationalsozialismus. Aber daher kommt es im Endeffekt, also von der bündischen Jugend, eine völkisch rechte Gruppierung aus der Zeit der Weimarer Republik, die dieses Zitat oder diesen Satz eben geprägt hat, der dann von den Nationalsozialisten übernommen worden ist und jetzt eben weiterlebt in der AfD. Und wenn man, glaube ich, nachfragt, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, ob die Zeit dafür da war, nachzufragen, warum dieses Zitat jetzt, dann wird wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, dass der Bezug gemacht wird, dass das eben kein klassisches NS-Zitat ist, sondern dass es eben von der bündischen Jugend kommt. Und das neue rechte Vorfeld, und das ist ja so ein bisschen das Spannende, die beziehen sich ja auch sehr oft auf diese konservative Revolution, die ja auch schon in der Weimarer Republik begonnen hat. Also ein Ernst Jünger etc., die spielen ja alle damit rein. Das ist so diese ganze Phase, auf die man sich ja auch gerne bezieht, auch innerhalb der identitären Bewegung, dieser neue Schick, dass man eben auch den Bezug auf die vornationalsozialistische Zeit macht, weil die in Anführungsstrichen nicht so verbrannt ist und man da aber im Endeffekt genau die gleichen Ideen hat, wie wir sie eben dann jetzt auch wieder haben. Und das ist, könnte ich mir vorstellen, eben auch so ein bisschen der Bezugspunkt, den man dort eben aufmacht innerhalb der Generation Deutschland, dass man da noch mal mehr wieder die Nähe zum Vorfeld sucht und eben auf diese Zeit vor dem Nationalsozialismus geht, sowohl in Anführungsstrichen ideologisch, als auch von der Art und Weise, wie man arbeitet. Und das hat sich, fand ich, sehr gut auch in den Reden gezeigt, die man jetzt aus den Medien heraus sehen konnte während des Parteitags. Nicht Parteitags, Gründungsveranstaltung.
Gründungsparteitag war, glaube ich, der offizielle Überschrift. Ja, du hast es ja jetzt angedeutet, ich war ja vor Ort, um zu berichten für Welt. Und ich habe Kevin Doro tatsächlich interviewt. Ich habe ihn aber vor seiner Bewerbungsrede interviewt. Deswegen habe ich ihn nicht darauf angesprochen. Ich würde später aber nochmal auf sein Interview zurückkommen, weil er ein paar andere spannende Aspekte gesagt hat, aus denen man meiner Meinung nach schließen kann, wo zumindest seiner Meinung nach und auch der viele anderen Akteure, da wann die Reise hingeht, in Bezug zum Vorfeld, was auch in der Rede schon angeklungen hat, mit dem wir distanzieren uns nicht vom Vorfeld. Aber nochmal zu Jugend muss durch Jugend geführt werden, der Vollständigkeit halber, wie man das verteidigen würde oder eben nicht. Ich konnte es jetzt nicht erfragen. Die Genese ist ja so, dass Björn Höcke das gepostet hat. Mein Kollege Frederik Schindler hat das aufgegriffen, hat das quasi gemerkt, hat es in seinem Buch Höcke, ein Rechtsextremismus auf dem Weg zur Macht, aufgeschrieben. Dann war das in den Medien, dann hat Höcke da sogar was gelöscht, hat sich aber nie so richtig dazu geäußert. Jetzt hat Kevin Doro das wieder aufgegriffen. Bisher habe ich jetzt keine Erläuterung dazu gehört. Gestern, also am Donnerstag, wir zeichnen freitags auf, war Alice Weidel ja bei uns im längeren TV-Interview bei meinem Chefredakteur. Und da hat er sie darauf angesprochen und da sagte sie, ja, das kann man ja sagen, ich hätte das jetzt auch nicht gewusst. Und dann hat sie wieder versucht abzulenken, irgendwie, wieso reden wir über sowas, während die Wirtschaft in Deutschland so schlecht ist und so weiter und so fort. Und hat dann auch irgendwie ein paar Mal einfach alles für Deutschland gesagt, weil sie auch meinte, das kann man doch sagen. Sie hatte da keine besonders elaborierte Verteidigungsstrategie, außer, ja, mir egal, hat er bestimmt nicht gewusst. Aber das wird so nicht gewesen sein, insbesondere weil es ja Medienberichterstattung genau um diesen Satz gab. Ich würde schon sagen, dass Kevin Doro ihn bewusst genommen hat, weil er bewusst so ein provokanter Satz ist und hat damit halt ein Zeichen gesetzt und hat ja auch damit Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, und wo du jetzt Weidel schon ansprichst, das zeigt ja auch nochmal so ein bisschen, wohin oder wie sich die AfD und damit ja auch die Jugendorganisation so ein bisschen entwickelt, weil das ja auch immer Teil davon war. Auch in den Interviews, die geführt worden sind, ging es ja auch immer wieder um die Frage danach, wie man oder ob man sich quasi abgrenzen müsste von identitärer Bewegung etc. Und da fand ich es auch spannend. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie das, was du jetzt gerade mit Alice Weidel zitiert hast. Nämlich, dass, ich glaube, es war Jean-Pascal Hohm, der auf deine Frage sogar nach dem Extremismus im Endeffekt ausgewichen ist und gesagt hat, diese Extremismusdefinition oder das, was der Verfassungsschutz oder wer auch immer als Extremismus definiert, das ist nicht mehr unsere Art von Definition von Extremismus. Und das finde ich dahingehend spannend. Und ich glaube, das hattest du auch nachgefragt, dass nämlich es ja gar nicht so sehr um diese klassische Extremismusdefinition geht, sondern auch um die Unvereinbarkeitsliste, die die AfD eben hat und dass da eben die Parteien draufstehen. Das heißt, eigentlich hat die AfD und damit auch die Jugendorganisation, weil ja alle alle Mitglieder der Jugendorganisation müssen ja auch Parteimitglieder sein, die haben ja sich darauf verständigt, dass sie eben sich davon abgrenzen, beziehungsweise, um es jetzt zu präzisieren, man muss ja quasi, bevor man eintritt, angeben, ob man in so einer Organisation mal Mitglied war, dann wird das geprüft und wenn es durchgeprüft worden ist, dann ist es okay oder eben nicht okay, Mitglied zu sein. Und das ist dahingehend spannend, weil, und das ist ja auch das, was du jetzt eben schon zitiert hast, dass man eigentlich merkt, sie wollen sich deutlich stärker für dieses Vorfeld öffnen. Und ohne dass es jetzt explizit gesagt worden ist, scheint es mir auch so, als ob in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, wann auch immer, irgendwann nochmal über diese Unvereinbarkeitsliste gesprochen wird. Denn es ist ja scheinbar, wenn man sich zumindest aktuelle Wahlumfragen anschaut, egal wie weit offen mittlerweile auch die AfD rechtsextremistisch argumentiert oder rechtsextremistisch sich äußert, es hat ja keinen Einfluss mehr darauf, dass Wählerinnen und Wähler abgeschreckt sind von ihr. Wenn man das mal vergleicht mit der Remigrationsdebatte von vor knapp 2 Jahren, als es dann nochmal so einen Einbruch gegeben hat, also dass die Zahl der Zustimmungs- oder die Zustimmungswerte der AfD dort zurückgegangen sind, das ist mittlerweile komplett egal. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der spannende Punkt, dass eben da nochmal so ein bisschen dran gearbeitet wird, eben sich dahingehend auch weiter zu öffnen und das eben auch deutlich stärker öffentlich machen zu können.
Sven, ich freue mich, dass du das Interview gesehen hast und genau das angekommen ist bei dir, was ich auch erreichen wollte. Es ist jetzt nicht so eine klassische Kritik gewesen, so an den Positionen. Ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht hätte mehr, so wie alle immer, weißt du, so, sie haben doch Verbindung X, Verbindung Y und so. Aber das weiß ja erstens jeder. Und zweitens hat er das auch schon, also Jean-Pascal Homme schon 1000 Mal beantwortet. Und du hast es ja angedeutet, ich habe halt ihn gefragt, so, sie sagen immer wieder, sie haben kein Problem damit, was die identitäre Bewegung macht. Warum setzen sie sich dann nicht gegen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss ein? Ja, und du hast es ja auch angedeutet. Über alle reden darüber. Die wollen alle so, nee, wir distanzieren uns nicht und so weiter und so fort. Und darüber habe ich mir schon relativ viel Gedanken gemacht. Und Jean-Pascal Homme hat mir dann auch gesagt, ja, nee, das ist schon okay so. Man kann ja auch, also sagte er mir sinngemäß, ich paraphrasiere das, man kann ja auch noch in die AfD eintreten, selbst wenn man mal in einer dieser Organisationen war, zum Beispiel in der Identitären Bewegung. Man darf es nicht mehr sein und es bedarf einer spezielleren Einzelfallprüfung und einer Zweidrittelmehrheit des jeweiligen Landesverbandes. Aber zwischen den Zeilen sagt er, es ist möglich. Und damit ist er auch erstmal einverstanden. Das sinngemäß hat mir Doro genau das Gleiche dazu gesagt. Ich glaube, sie sind soweit professionalisiert und haben akzeptiert, dass sie diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse nicht attackieren sollen. Und vielleicht haben sie auch akzeptiert, dass auch wenn es beim Wähler, wie du ja sagst, überhaupt keinen Unterschied mehr macht, die Angst vor dem Verfassungsschutz doch noch da ist. Das heißt, pragmatisch sagt man, es ist für uns einfacher und ungefährlicher, wenn wir das jetzt einfach akzeptieren, dass es diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt. Gleichzeitig distanzieren wir uns aber nicht mehr öffentlich und vermitteln sogar so ein bisschen das Gefühl, ihr könnt ja gerne hier eintreten, wenn ihr dann eure wilde Zeit hinter euch gelassen habt, dann könnt ihr bei uns eintreten, dann braucht es zwar eine Zweidrittelmehrheit vom Landesverband, vom Vorstand des Landesverbandes, aber ist schon okay, passt schon. Und ich glaube, das ist so die zentrale Erzählung auch an das Vorfeld gewesen an diesem ganzen Parteitag, weil sie müssen ja auch dieses Vorfeld zufriedenstellen, beziehungsweise die Sympathisanten dieses Vorfeldes, die da ja zuhauf unterwegs waren auf diesem Gründungsparteitag. Und jetzt komme ich dann einfach schon mal zu meiner großen Conclusio, weil es jetzt so gut passt. Vielleicht können wir danach dann nochmal so ein bisschen über so ein paar grundlegendere Sachen reden, die da auch passiert sind, wie die Satzungen oder so. Müssen wir aber auch nicht, vielleicht auch boring. Aber meine Conclusio ist, okay, die haben eigentlich einen ganz smarten, aus ihrer Perspektive smarten Strategiewechsel hinbekommen im Umgang mit dem neurechten Vorfeld. Ich weiß nicht, ob der bewusst ist. Auf jeden Fall funktioniert er Stand jetzt. Der birgt aber auch Gefahren. Und zwar, ab jetzt braucht man keine ideologische Abgrenzung mehr zu diesem Vorfeld, sondern eine pragmatische. Sprich, man sagt, wir haben ja eigentlich alle dieselbe Meinung, aber ihr müsst euch halt einfach nur entscheiden, wollt ihr bewegungsorientierte Vorfeldarbeit machen, wollt ihr Theoriearbeit im Antaios Verlag machen oder wollt ihr organisierte, disziplinierte Parteiarbeit machen. Beides, alles gleichzeitig geht halt nicht, aber, und jetzt kommt der Punkt, wir sind ja alle Teil eines patriotischen oder rechten Mosaiks. Diesen Begriff, den habe ich von Björn Höcke im Interview gehört, den habe ich von Kevin Doro im Interview gehört. Jean-Pascal Rome hat ihn mir nicht gesagt, aber hat Phoenix im Interview auch gesagt, wir sind ein patriotisches Mosaik. Damit gemeint die Partei, die Vorfeldorganisation, alles zusammen, jede einzelne Organisation und die Partei sind das patriotische Mosaik. Das erzählen die dir und gleichzeitig gibt es diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Aber deswegen jetzt dieser smarte Move. Durch diese Erzählung des patriotischen Mosaiks, wo das herkommt, kann ich auch gleich nochmal erzählen, schafft die AfD bzw. die AfD-Jugend, aber ja die AfD ja auch, weil die hat ja auch ein Interesse daran, dass das friedlich bleibt, schafft es, eine Erzählung zu schaffen, wo man gleichzeitig, also quasi dialektisch, verbunden und getrennt ist. Verbunden durch das Mosaik im Ganzen und getrennt durch die Steinchen im Mosaik. Und so schaffen sie es erstmal quasi, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Vorfeld aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu verargumentieren, dass es nicht so schlimm ist, dass es so einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt oder eine gewisse Abgrenzung zu den Einzelnen, weil wir haben ja alle unterschiedliche Rollen in diesem Mosaik. Und das hat man da richtig gemerkt. Und ich weiß nicht, ob das eine wirklich bewusste Strategie war, aber das ist so, wo die Reise hingeht. Dieser Begriff patriotisches oder rechtes Mosaik, der ist immer wieder gefallen. Er geht zurück auf Benedikt Kaiser. Wir haben schon oft über ihn gesprochen. Hat er 2017 schon im Artikel von Sezession, hat er den schon angebracht, hat ihn dann auch nochmal verfeinert und noch mehr darüber geschrieben. Wieder spannend, weil es genauso wie die kulturelle Hegemonie eigentlich, also der Oberlieblingsbegriff der neuen Rechten, eigentlich wieder ein linkes Konzept ist, was sie adaptieren und wieder erfolgreich adaptieren, weil es gibt die Mosaiklinke, das hat ein IG Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban für das Verhältnis von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, NGOs und linken Intellektuellen ins Spiel gebracht und die übertragen es jetzt eben auf die rechte Szene.
Man muss dazu sagen, dass das von linker Seite aus gescheitert ist. Also das, was Urban sich überlegt hat, das hat nicht so richtig zum Erfolg geführt. Und bei den Rechten, also nach der Idee von Kaiser, scheint das jetzt besser zu funktionieren.
Ja, ich meine, am Ende sind die ja jetzt auch nicht an der Macht oder so. Und es gibt schon, auch mit der kulturellen Hegemonie, man tut immer so, als seien die jetzt da voll erfolgreich und die Linken nicht. Man kann auch verargumentieren, dass wir gerade immer noch in einer eher linken, progressiven, kulturellen Hegemonie leben. Also deswegen muss man mal gucken, wie erfolgreich sie wirklich sind. Aber sie benutzen sie und sie versuchen auf jeden Fall erfolgreich zu sein mit solchen Konzepten. Und das finde ich einfach super spannend, wie das da gelaufen ist. Und vor allem hat man so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Akzeptanz, dass es jetzt dieses rechte Mosaik gibt, sie auch plötzlich viel entspannter sind, so auch mit Medien. Und mit allem so, das ist doch völlig normal, das sind wir jetzt wir hier und alles ist in Ordnung, regt euch nicht so auf. Und dieses Vorfeld war ja auch in Teilen auf dem Gründungsparteitag auch vertreten, nicht nur in Form einzelner AfD-Mitglieder, sondern auch beispielsweise in Form von Götz Kubitschek, der einen Stand mit seinem Sohn Wieland Kubitschek, der war auch da präsentiert hat vom Antaios Verlag.
Ja, bevor wir vielleicht gleich einmal ein bisschen genauer nochmal auf Kubitschek kommen, würde ich noch mal kurz zum Abschluss noch mal zurückkommen zu einem, also man kann tatsächlich über viele der neuen Vorstandsmitglieder innerhalb der Generation Deutschland einiges sagen. Ich möchte aber noch mal weil wir jetzt bei Kevin Doro schon waren, noch mal ein bisschen dabei bleiben und auch da noch mal sagen, wie wenig zielführend diese Auseinandersetzung damit ist, dass man eben nicht oder da, wie egal es mittlerweile ist, dass man Mitglied in rechts- oder in extremistischen Organisationen ist. Denn vielleicht kurz zur Erklärung, Kevin Doro kommt eigentlich aus Schleswig-Holstein, ist dort eben Nachwuchspolitiker für die AfD und kommt selbst aus der Hamburger Burschenschaft Germania beziehungsweise ist dort Bursche gewesen. Und die Hamburger Burschenschaft Germania ist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, eigentlich immer wieder im Hamburger Verfassungsschutzbericht vertreten, ist tatsächlich eine dort auch so offen eingestufte rechtsextreme Gruppierung. Immer wieder aufgefallen auch durch ja unterschiedlichste Geschichten vor Ort. Und das ist auch nochmal so ein bisschen, was ich eben spannend finde, dass es tatsächlich überhaupt kein Problem mehr ist, auch offen. Und das, er hat ja auch öffentlich geschrieben in den burschenschaftlichen Blättern etc., ist auch noch scheinbar Mitglied in anderen Burschenschaften. Also das scheint mittlerweile auch kein Problem mehr zu sein, in mehreren Burschenschaften auch im Mitglied zu sein.
Bundesverband Deutsche Burschenschaften, oder wie heißt das? Du kennst dich da.
Genau, also im DB, also der Dachverband der Deutschen Burschenschaften. Und dann muss man das auch nochmal dazu sagen, nicht nur im Dachverband oder im Kooperationsverband Deutsche Burschenschaft, so heißt es, glaube ich, richtig, sondern gehört auch der burschenschaftlichen Gemeinschaft inne. Das ist nochmal, wenn man so möchte, ein Zusammenschluss von der oder innerhalb der burschenschaftlichen Gemeinschaft, wo man einen völkischen Nationalismus vertritt und der eben auch als rechtsextrem eingestuft ist. Und diese Burschenschaften werden dann eben fast alle auch von Verfassungsschutzbehörden beobachtet. Und diese burschenschaftliche Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von deutschen, von österreichischen und ich glaube von Schweizer Burschenschaften. Und das zeigt eben auch nochmal, wo man da hingekommen ist, beziehungsweise was da eben jetzt für Leute im neuen Vorstand sind. Ganz offen ist es also kein Problem mehr, war es vorher auch nicht wirklich, aber jetzt nochmal ganz, ganz offen, weil wenn man einmal Bursche war, soweit ich das im Kopf habe, ist man, wenn man dann nicht mehr studiert, wird man zum alten Herren und ist dann eigentlich ja quasi weiterhin Mitglied dieser Burschenschaft eben als alter Herr und soll eben die Jüngeren oder die Burschen und Füchse etc. dann an das Burschenleben und an diese Seilschaftengeschichten heranführen. Ist ja gar nichts so Spektakuläres. Gefühlt jede Partei hat eine Art von Burschenschaft als Kaderschmiede. Viele Politiker, ist vielleicht übertrieben, aber einige Politiker auch aus der SPD sind oder waren in Burschenschaften aktiv. Aber das Besondere, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es gab auch SPD-Mitglieder, die Burschen sind. Müsste ich nochmal nachgucken, aber es ist tatsächlich so, dass es auch da so ist. Aber es gab dann ja auch Debatten darüber, also bei der Deutschen Burschenschaft gab es kurz mal die Debatte über einen Aria-Nachweis. Das ist aber auch alles schon wieder 10 Jahre her.
Das ist schon länger her, aber es war doch, als wir in Jena studiert haben.
Ja, ist das nicht ungefähr 10 Jahre her?
Nee, das ist länger her, oder? Okay.
Ja, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir werden alt. Also es gab diese Debatte mal und innerhalb dieses Bundes gibt es dann eben nochmal diese Untergruppierung burschenschaftlichen Gemeinschaft. Und da ist er eben drin. Die anderen beiden Burschenschaften kenne ich jetzt nicht genauer, aber die Hamburger Burschenschaft Germania, die ist eben bekannt hier in Hamburg und eben schon immer als rechtsextrem. Da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten drüber. Das vielleicht noch kurz zum Abschluss zu Kevin Doro.
Ja, ich finde es aber auch spannend, weil Kevin Doro, wir müssen jetzt auch nicht so viel über ihn reden, aber ich habe auch schon mir Gedanken darüber gemacht, weil du ja auch gesagt hast, so ja, die AfD und wen vertritt die eigentlich, ne? Also das Volk, weil du jetzt auch schon irgendwie Jean-Pascal Hohm angesprochen hast, der nicht gearbeitet hat und so weiter. Kevin Doro ist ja dann schon auch eher eine Tendenz oder eine Fraktion dann vielleicht innerhalb dieser neuen Jugendorganisation, die aber auch, glaube ich, relativ, wo er auch heraussticht, dass er einen sehr, sehr intellektuellen Angang und Background wahrscheinlich auch hat durch dieses Burschenschaftliche. Im Vergleich zu vielen anderen, wenn man da so sich umgeschaut hat, was dann doch alles vielleicht ein wenig, wie soll ich sagen, etwas prekärere Biografien sind, die Menschen dort haben. Und ich finde, in dem ganzen Zusammenhang ist auch nochmal zu betonen, zu sagen, nicht um die AfD irgendwie zu relativieren, nur der Vollständigkeit halber, es ist ja so, jedes Mitglied unter 36 darf ab jetzt Mitglied in dieser Jugendorganisation sein, muss es aber auch nicht. Ne? Also kannst auch ein normales AfD-Mitglied bleiben und nicht bei diesen ja, etwas extremeren mitspielen. Und meiner Meinung nach hat man Stand jetzt das schon auch gemerkt, das war schon der harte Kern. Also vom Auftreten, von den Aussagen, vom Aussehen, so das war schon der harte Kern von den ganz Rechtsaußenleuten. Und ich kann mir vorstellen, dass es doch auch relativ viele vielleicht innerhalb der AfD gibt, die auch jünger sind, die gar keinen Zugang haben zu diesen Kreisen, weil die das schon auch sehr, so in Teilen schon sehr exklusiv wirkt in a way. Mit den, wie gesagt, die Outfits, die Frisuren, das ist alles sehr, sehr, ja, sehr performativ auch in a way. Und ich glaube, so ein ganz normales AfD-Mitglied, was sagt, ich will jetzt mal in die AfD eintreten, ich finde, die machen das gut, da will ich jetzt in die Partei, um ein Statement zu setzen, der findet vielleicht zu den Kreisen, die sich jetzt da getroffen haben, gar nicht so einen Zugang.
Ja, und wo du gerade die Klamotten angesprochen hast, müssen wir natürlich noch aufklären, wer von uns beiden recht hatte. Keiner. Wobei, ich war näher dran. Bei mir hat immerhin nur die Krawatte gefehlt, bei dir der komplette Rollkragen.
Ja, ist wohl wahr, er hatte ein Hemd an, aber kein weißes und so. Also es war ein bisschen, schon eher ein bisschen legerer.
Ja, es war ein Unentschieden. Um es noch kurz jetzt abzuschließen, weil ich es gesagt hatte, SPD und Burschenschaft, Johannes Kahrs.
Ach was, war der nicht auch lange Seeheimer Kreis?
Das kann gut sein. Auf jeden Fall ist er im Hamburger Wingolf gewesen. Das ist eine christliche Studentenverbindung. Es gibt noch mehr SPD-Politiker, aber ich glaube, das ist jetzt so der bekannteste, Johannes Kahrs. Mittlerweile, glaube ich, Lobbyist oder so. Aber der war eben tatsächlich auch mal Mitglied in einer, dann eben Burschenschaft. Und das ist auch öfter. Also natürlich sind es eher die konservativen Politiker, also der Großteil CDU, CSU, FDP, AfD, aber eben auch tatsächlich einige wenige SPD-Politiker und sogar einer von den Grünen. Aber da fragt mich jetzt nicht nach dem Namen.
Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, auch bei den anderen Parteien, weil hatte jetzt gar nicht unbedingt vor, das jetzt in der Folge zu erwähnen, aber ich wollte dich das eh mal fragen, weil ich das sehr bemerkenswert fand. Tino Chrupalla hat eine Rede gehalten in Gießen und er hat von seiner Zeit in der Jungen Union erzählt und dann sagt er, auch wir haben dort Lieder gesungen, ich sag aber nicht welche. Und das war schon ein bemerkenswerter Einblick beziehungsweise Seitenhieb gegen die Union und zwar auf so vielen Ebenen, weil was er damit ja sagen wollte, ist sinngemäß, die singen bei der Union auch die erste, bei der Jungen Union auch die erste Strophe oder sowas, ne? Also der Nationalhymne. Und wenn man ehrlich ist, zumindest vor 10 Jahren oder noch davor, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich wollte dich fragen, weil ich krieg nicht mehr so zusammen. Es gab doch damals in Jena auch so einen Skandal mit so Devotionalien um junge Unionsmitglieder, oder?
Weiß ich, also es gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, also vielleicht auch zur Verteidigung der Jungen Union, da gibt es natürlich auch solche und solche. Und wenn du dich zurückerinnerst, ganz am Anfang in Jena haben wir ja auch einige Mitglieder der Jungen Union.
Ich will da nicht pauschalisieren, genau. Alles gut. Ich meine nur, dass man kann sich das schon vorstellen, oder vor allem auch, wenn es dann so Burschenschaftskreise sind und so, ne?
Ja, aber also was ich tatsächlich immer im Kopf habe, wenn ich an die Jena-Zeit zurückdenke, zum einen die drei, die wir kennengelernt haben, die eher, also in meinen Augen, habe ich immer so ein bisschen aus Spaß gesagt, die sind, obwohl sie in der Jungen Union sind, linker als der Hamburger Juso-Verband, weil der Hamburger Juso-Verband damals relativ konservativ war für Juso-Verhältnisse. Und die drei Jungs, die wir kennengelernt hatten, die waren eigentlich vollkommen in Ordnung. Also da hätte man jetzt nicht gedacht, dass die JU-Mitglieder sind, waren sie aber. Einer ist mittlerweile auch ein bisschen aufgestiegen, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe aber immer noch im Kopf jemanden vom RCDS, der mal gesagt hat, Zitat, nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und das ist tatsächlich so. Also natürlich hat man auch innerhalb der Union oder innerhalb der Jungen Union sehr, sehr dunkel konservative, wenn man das jetzt mal nett ausdrückt, junge Menschen, die dann eben da aktiv sind. Und das, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dafür habe ich jetzt mittlerweile auch zu wenig Einblick, aber das kann man ja auch dazu sagen, es gab ja auch nicht so viele Alternativen. Die rechteren Gruppen waren dann die Jungen Nationalisten, also die JN von der NPD damals, und dazwischen gab es nicht so viel an konservativ-rechten Jugendorganisationen. Das heißt, viele hat es natürlich trotz allem, auch wenn man vielleicht nicht mit allem übereingestimmt hat.
Ja, guter Punkt. Das ist eigentlich das Phänomen, dass die Union alles absorbiert hat, ne?
Ja, also rechts der Mitte. Genau, das, was ja so der klassische Strauß-Spruch war, es darf rechts der CSU nichts geben. Und tatsächlich, ja, würde ich das mal so zusammenfassen, dass das eben, gerade als wir angefangen haben zu studieren, war es ja eben noch nichts, da gab es ja die AfD noch gar nicht. Das heißt, da gab es eben diese ganz stramm Rechten, gesagt, junge Nationalisten, freie Kameradschaften etc., das gab es ja alles, aber so ein klassisch konservativ rechtsoffener junger Mann, der heute würde man wahrscheinlich auch sagen, der eben auch aus dem rechten Vorfeld kommen könnte, Ernst Jünger gut findet, eben konservative Revolution etc., der ist damals eben wunderbar in der Jungen Union aufgehoben gewesen. Mittlerweile, ja, braucht er das nicht mehr. Mittlerweile kann er dann, oder heutzutage könnte so jemand dann ganz klassisch in die Generation Deutschland gehen und da offener damit umgehen, als es wahrscheinlich in der Union der Fall war, weil es in der Union eben auch andere noch gab, die eben nicht so krass waren. Ich weiß, wie gesagt, ich habe jetzt auch keine direkten Einblicke in die Treffen und so weiter, nee, aber nee, ja.
Mir ging es ja, ich glaube, es gab irgendeinen Skandal, dass sie irgendwie in irgendwelche Jungen Union, also es war damals Jungen Union Mitglieder in irgendeinem Markt in Spanien irgendwelche eisernen Kreuze und so ein Zeug gekauft haben und dann damit Fotos gemacht haben oder irgendwie sowas,
ja,
keine Ahnung.
Würde ich nicht mal ausschließen. Und ja, um das vielleicht zu Ende zu bringen, es gab ja in Jena auch ein paar Burschenschaften und auch die haben relativ früh sich der AfD gegenüber geöffnet. Kann mich noch erinnern, ich war mal bei einer Veranstaltung dieser Burschenschaft. Das war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Es hat aber dann funktioniert. Und da hat unter anderem auch Beatrix von Storch damals gesprochen. Und das war so eine ja halb interne Veranstaltung dieser Burschenschaft. Und genau, man ist da mit ein bisschen Glück reingekommen. Und da waren eben auch zum Teil, wenn ich es richtig im Kopf habe, meine ich RCDS-Mitglieder, also Ring christlich-demokratischer Studierende, also die Studentenvereinigung der CDU quasi. Und die waren eben relativ gut auch mit diesen Burschenschaftern etc. Das heißt, es gab auch da mal Verknüpfungen, wo diese Herren heute stehen. Es waren ja nur Herren, kann ich gar nicht sagen, ob sie noch irgendwo aktiv sind, aber das müsste auch schon 10 Jahre oder 9 Jahre her sein, dass ich damals bei dieser Veranstaltung war.
Okay, dann lassen wir jetzt die Junge Union und die Burschenschaften mal beiseite und reden noch mal kurz über den Gründungsparteitag in Gießen, weil ich finde, es gibt noch so ein paar Basics, die man vielleicht mal erwähnen kann. Vielleicht auch mal spannend für Zuhörer an den Volksempfängern, zu hören, wie funktioniert eigentlich so ein Parteitag, Gründungsparteitag oder normaler Parteitag? Und das ist auch nicht nur AfD-spezifisch, sondern so funktionieren diese Parteitage. Es gibt immer die Frage, worum geht es auf dem Parteitag? Geht es jetzt zum Beispiel um ein Wahlprogramm? Geht es um ein Parteiprogramm? Geht es um eine Vorstandswahl? Und dann gibt es halt Verfahren, wie diese Dinge beschlossen werden. Und das funktioniert dann immer ähnlich. Und zwar, es gibt quasi im Vorfeld in dem Fall wurden 2 Sachen gemacht, nur vorab. Also einmal wurde das Jugendstatut beschlossen, sprich die Satzung der neuen Jugendorganisation. Und es wurde der Vorstand gewählt. Also auf diesem Jugendparteitag wurden 2 Dinge hauptsächlich gemacht, Satzung, beschließen und Vorstand wählen. Zum Ablauf funktioniert es dann so, es gibt im Vorfeld, wir haben ja letzte Folge schon darüber geredet, quasi einen Entwurf dieser Satzung. Zum Beispiel in Riesa auf dem Parteitag gab es den Entwurf des Wahlprogramms. Und dann kann man im Vorfeld Änderungsanträge an diesen Entwurf einreichen und über diese Änderungsanträge wird abgestimmt. Und dann wird immer dann Tagesordnungspunkt 1, Jugendstatut beschlossen und dann werden nach und nach die verschiedenen Änderungsanträge, die es gibt, vorgebracht. Dann kann man Wortmeldung dazu machen, dann gibt es eine Debatte dazu, dann können sich weitere Redner melden. Es ist ein bisschen wie so Model United Nations und dann kann man beantragen an die Geschäftsordnung, die Rednerliste ist gestrichen, weil man keinen Bock mehr hat, weil es sonst 2 Wochen dauern würde und so weiter und so fort. Und da erst am Anfang haben sie quasi über das Jugendstatut geredet und da gab es schon ein paar, es gab schon ein paar spannendere Sachen. Die meisten Anträge waren so ein bisschen vernachlässigbar, aber man hat an diesen Anträgen, die es da gab, die ja dann auch im Vorfeld klar da schon verschickt wurden, auch an Journalisten und so, wenn man mal nachgefragt hat. Da gab es schon ein wenig, konnte man aus diesen Anträgen merken, man war schon ein bisschen unzufrieden darüber, dass alles über die Köpfe hinweg dieser jungen Leute entschieden wurde, dass der Zugriff der Partei zu groß sei, dass sie mit dem Namen nicht einverstanden sind. Das war eigentlich die spannendste Abstimmung mit Blick auf die Satzung war um den Namen. Und ich glaube, da hat Jean-Pascal Hohm ja quasi, der ja schon von vornherein feststand, eigentlich als kommender Vorsitzender dieser Organisation auch echt ein bisschen geschwitzt, weil da doch hitzig herging und die, glaube ich, kurzzeitig Angst hatten, dass das denen hier alles um die Ohren fliegt und die das nicht schaffen. Und da ging es nämlich darum, als allererstes war ein Antrag, der Name solle eben nicht Generation Deutschland sein, sondern Jugend Germania. Der wurde noch relativ schnell abgebügelt. Dann gab es aber danach den Antrag, dass sie einfach wieder Junge Alternative heißen sollte. Und da wurde schon viel diskutiert und dafür gab es dann schon auch relativ viel Applaus für die Redner, die es verargumentiert haben, die gesagt haben, was soll das alles, das bringt alles nichts und so weiter und so fort. Das Lustige war, da hat sich Jean-Pascal Hohm versucht, direkt am Anfang, bevor es darum ging, diese ganzen Änderungsanträge zum Jugendstatus abzustimmen, einen Antrag einzureichen und zu sagen, quasi alle abzuwehren. Also zu sagen, ich stelle einen Antrag darauf, dass wir die alle nicht abstimmen müssen, weil wir damit einverstanden sind, wie dieses Jugendstatut ist. Das heißt, der wollte das am Anfang, und da ist er wirklich sehr früh als ja sehr exponierte Person da an dieses Mikrofon getreten, was dann so in der Menge steht, wo Redebeiträge gemacht werden können, und hat gesagt, er will das alles abbügeln. Ist damit erst schon direkt nicht durchgekommen. Also die haben gesagt, nee. Auch wenn wir vielleicht das meiste mitgehen, was du willst, wir wollen schon nochmal darüber reden. Und wie gesagt, dann wurde über den Namen wurde abgestimmt, und dann noch ein zweiter, um jetzt nicht zu weit auszuführen, ein weiterer Änderungsantrag, den ich noch spannend fand, wo auch viel diskutiert wurde. Es gab immer einen, der sich sehr vorgetan hat, der quasi sehr viel für die alte junge Alternative gekämpft hat, wenn man das so sagen mag. Der hieß Jakub Jacok. Und da ist ein zweiter Antrag, den er auch mit eingereicht hat. Und der hieß, der Absatz 2, zweiter Satz im Leitantrag, der soll ersatzlos gestrichen werden. Und die Begründung sei selbstständige Jugend statt Bevormundung von oben. Als starke deutsche Jugend sind wir selbst in der Lage, die Weltanschauung und Positionen der Partei adäquat und jugendgerecht zu vertreten. Dabei soll die neue Jugendorganisation weder blind der Mutterpartei nachlaufen, noch als Schoßhündchen für Bundes- oder Landesvorstände der Mutterpartei dienen. Abgesehen davon kann nicht rational definiert werden, was das weltanschauliche Gedankengut oder die politische Grundtendenz der Mutterpartei sein soll. Das war wirklich spannend. Also in dem Leitantrag, im Jugendstatut, im Vorschlag stand halt, dass man sich eben am weltanschaulichen Gedankengut und der politischen Grundtendenz der Mutterpartei orientiert, und damit waren sie tatsächlich nicht so einverstanden. Da kam auch so, der hat dann auch eine spannende Rede gehalten und hat gesagt, was ist denn eigentlich die politische Grundtendenz? Und dann hat er tatsächlich auch auf die Frage zu Russland Bezug genommen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und wo sollen wir uns denn damit orientieren? Also es gab da schon so ein bisschen Reibereien, und man hat schon ein bisschen gemerkt, dass da diese Bewegungsenergie immer noch da ist bei diesen jungen Leuten und sich nicht alles hier von quasi dem Bundesvorstand und ihrem Beauftragten Jean-Pascal Hohm durchsetzen wollten.
Der so viel dann zum Thema Jugend soll durch Jugend geführt werden, ne? Wenn da im Endeffekt gefühlt alles von oben kommt. Witzigerweise finde ich diesen letzten Punkt, den du angesprochen hast, spannend, weil ich da auch schon drüber gestolpert war, als wir uns mit der letzten Folge beschäftigt haben, beziehungsweise mit diesem Statut, weil ich mir genau die gleiche Frage tatsächlich gestellt habe, muss ich mir jetzt eingestehen, dass nämlich meine Frage war, ja, was ist denn die Weltanschauung, die AfD jetzt vertritt? Weil das wird ja nirgendwo explizit erwähnt. Fand ich spannend, aber dann ist da scheinbar auch keine Antwort drauf gekommen. Und habe aber gleich noch eine zweite Frage hinterher, weil das jetzt so ein bisschen damit reinklang, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, wie man auf dem Parteitag damit umgegangen ist, dass es jetzt eine Zwangsparteimitgliedschaft für junge Menschen gibt. Ist darüber debattiert worden oder hat man das so hingenommen?
Ich kann dir die Frage nicht abschließend beantworten in dem Sinne, dass es komplett gar nicht diskutiert wurde. Es kann immer sein, dass ich irgendeinen Redebeitrag verpasst habe, aber gefühlt war es kein besonders großes Thema. Nein.
Okay, also es spricht dann natürlich entweder dafür, dass man die Argumente oder der Argumentation folgt, dass man eben diesem potenziellen Verbotsverfahren, was ja immer im Raum geschwebt hat bei der Jungen Alternative, dass man dem auf jeden Fall entfliehen möchte. Und natürlich funktioniert das besser, wenn man eben dann auch Parteimitglied ist, weil auch Parteimitglieder haben ja in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Schutz als andere Menschen. Und dass das aber so durchgeht, komplett oder scheinbar komplett ohne Diskussion, finde ich dann trotzdem spannend, weil ja diese anderen Punkte ja genau in die gleiche Richtung eigentlich auch gehen. Zeigt aber natürlich auch, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der noch diese Partei von anderen Parteijugenden oder diese Parteijugend von anderen Parteijugenden unterscheidet, dass man sich vielleicht gerade noch nicht traut, so offen deutlich radikaler zu sein, als es die Mutterpartei ist. Wobei, wie gesagt, wir haben ja im Endeffekt jetzt schon über einige Aspekte gesprochen. Und wenn man das so möchte, ist es ja schon so, dass im Endeffekt auch die Generation Deutschland wahrscheinlich zu einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Jugendorganisation wird, wo man eben immer noch mal ein bisschen radikaler ist als die Mutterpartei. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man im Endeffekt aus dem kompletten Parteitag oder aus dieser Gründungsveranstaltung herauslesen kann, dass die Generation Deutschland ja schon klar ersichtlich eher aus dem völkischen Lager Zustimmung bekommt. Und das ja eben auch von Herren, die wir schon angesprochen haben, ein Herr Höcke, eine Helferich, die sich ja auch eher positiv oder deutlich auch so als in Anführungsstrichen Schutzpatron dieser Jugend sehen und das natürlich auch so ein bisschen nach außen spielen. Muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass Alice Weidel und Tino Chrupalla natürlich Bundesvorsitzende bleiben wollen und die AfD natürlich vor allem auch bei jungen Menschen gut ankommt. Und dann braucht man natürlich auch innerhalb dieser Jugendorganisation eine gewisse Handlungsfreiheit, um eben auch bei den jungen Menschen weiterhin gut ankommen zu können. Und ich würde mal behaupten, Tino Chrupalla und Alice Weidel sind jetzt nicht unbedingt die charismatischen Parteiführer, die bei der Jugend wirklich gut ankommen, sondern das sind andere Leute. Also Alice Weidel vielleicht noch ein bisschen mehr, aber Tino Chrupalla halte ich jetzt nicht für den, der die Jugend für sich gewinnt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worauf man auch abzielt, dass man eben, oder dass eben auch ein Höcke weiß, dass er, auch wenn er es wahrscheinlich wollen würde, noch kein Vorsitzender der AfD werden kann, sondern, das hattest du ja beim letzten Mal auch schon gesagt, man kann davon ausgehen, dass beim nächsten Bundesparteitag Weidel und Chrupalla nochmal wiedergewählt werden und irgendwann dann aber vielleicht doch ein Höcke mit den Füßen mal schart. Aber erstmal noch nicht, weil er, glaube ich, auch weiß, dass ihm damit noch kein Erfolg beschieden sein wird.
Aber das kann man auf jeden Fall festhalten. Der Star auf dieser Veranstaltung war Björn Höcke. Der kam an, da war eine riesige Traube direkt um ihn rum, die ihn verfolgt hat. Es gab eine Schlange, eine Selfie-Schlange, um Selfies mit ihm zu machen. Also er ist da deutlich populärer als Alice Weidel. Es gab einen Stand, wo so Merchandise verkauft wurde. Da waren T-Shirts mit Höcke-Jugend und so all das. Also Höcke ist der Star dieser jungen Leute. Kevin Doron hat ja auch nicht umsonst auch Höcke zitiert. Und ja, das ist auf jeden Fall, also Höcke hat hier eine Machtbasis in die Partei rein durch diese Jugendorganisation. Und ich glaube, das wissen Tino Chrupalla und Alice Weidel. Und sie haben auch eine gewisse Angst davor. Und ich glaube auch deswegen, Alice Weidel jetzt nicht bei uns im Interview öffentlich quasi sich gegen jetzt neu gewählte Mitglieder dieses Bundesvorstandes stellt, auch wenn sie hier Hitlerjugend-Assoziationen wecken. Also das ist schon bemerkenswert. Es ist auch bemerkenswert, was da reinspielt. Der zweite wichtige Teil ja dieses Parteitags, der formale Teil, war ja die Wahl des Vorsitzenden, der Stellvertreter und der Beisitzer des Bundesvorstandes. Und da gibt es auch da zum Verständnis, da gab es eine Konsensliste im Vorfeld. Das heißt, es war eigentlich klar, es war eigentlich zu 99% klar, wer wird Vorsitzender, wer werden die drei Stellvertreter und wer werden die Beisitzer, wer wird Finanzbeauftragter und so. Das war alles eine ganz normale Liste, die stand schon fest. Das war eigentlich nur noch Formalia, abarbeiten, abstimmen. Sind 70%, sind es 90%, egal. Aber es gab zwei Landesverbände, die relevant sind, ja, wo es in der Konsensliste zwei Namen drauf standen, weil man sich im Vorfeld nicht geeinigt hat. Und zwar beim dritten Stellvertreter, der aus NRW kommen sollte, da sind dann Manuel Linnemann gegen Patrick Heinz angetreten. Patrick Heinz, quasi linke bzw. rechte Hand von Matthias Helferich aus NRW. Es gab auch so ein Spiegel-TV-Interview mit Matthias Helferich, da saß Patrick Heinz die ganze Zeit wie so ein Bodyguard, so Kaugummi-Count, der hat so eine Tropfenbrille immer auf, also nicht als Sonnenbrille, sondern als normale Brille, wie bei Fear and Loathing in Las Vegas oder so sieht der immer aus. Saß der da so Kaugummi-Count wie so ein Bodyguard neben Matthias Helferich und das wurde sehr viel geteilt im Vorfeld, im neurechten Vorfeld nicht und im Vorfeld des Bundesparteitags, weil das so verkauft wurde, er hätte hier diese Redakteurin von Spiegel TV so vorgeführt und so. Lustig, weil die haben das meiner Meinung nach irgendwie einfach selber irgendwie mitgefilmt und dann das komplette Interview, weil die sollten ja nur für O-Töne für Spiegel TV oder irgendwie und irgendwie hatten die da so ein Video von dem ganzen Interview, wie die da in so einem Verhörraum sitzen, so sieht es ein bisschen aus. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Manuel Linnemann versus Patrick Heinz, dritter Stellvertreter Generation Deutschland. Da kam es zu einer, in Anführungszeichen, Kampfabstimmung. Und das Spannende daran ist, wir sehen hier den Flügelkampf, den es in NRW gibt, zwischen eben Martin Vinzenz, dem eher, wie man sagt, moderateren Lager in Nordrhein-Westfalen, der auch der Vorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen ist, und Matthias Helferich, der quasi gegen Martin Vincent dort arbeitet, der quasi im rechteren Flügel ist in Nordrhein-Westfalen, und Manuel Linnemann quasi der Kandidat von Martin Vincent und Patrick Heinz der Kandidat von Matthias Helferich, und mit großem Abstand hat sich Patrick Heinz durchgesetzt, also Helferichs Kandidat. Es wurde in seiner Rede die ganze Zeit gejubelt, weil auch die Delegierten dort wussten um diese Kampfabstimmung, um diesen Streit in dem Landesverband NRW, und haben sich da ganz klar positioniert für den rechteren Kandidaten, und das war auch abzusehen, und das zeigt aber auch, dass diese Jugendorganisation tatsächlich da anders tickt, weil immerhin ist ja in NRW Martin Vincent der Vorsitzende und nicht Matthias Helferich. Es ist eh ein bisschen kompliziert, weil Weidel eigentlich auch irgendwie im Clinch liegt mit Martin Vincent, aber irgendwo dazwischen steht, ideologisch, also es ist eine ganz verquere Lage. Und es gab noch für einen Beisitzer in Bayern, gab es dann auch nochmal zwei Kandidaten, aber das ist nicht ganz so spannend, die gegeneinander angetreten sind. Und in NRW für die Beisitzer gab es auch nochmal zwei. Aber das noch für die Personalien, für die, ich sag mal so ein bisschen Nerd-Knowledge vom Parteitag und von den Abläufen und der innerparteilichen Streitigkeiten der AfD.
Ja, jetzt haben wir sehr viel über Männer gesprochen, aber wir können natürlich auch nochmal über Frauen sprechen. Denn immerhin.
Ich habe 5 vielleicht waren es auf dem gesamten. Nein, ich weiß nicht, waren mehr. Aber es waren deutliche Minderheit.
Trotzdem haben es immerhin 2 in den Vorstand geschafft. 2 aus Niedersachsen, einer aus dem südlichen Niedersachsen, aus Göttingen, und einer aus dem nördlichen Niedersachsen hier. Ich kann quasi hinspucken in ihr Dorf nach Winsen. Und beide sind spannend, wobei ich tatsächlich die Dame aus Winsen spannender finde. Und zwar nennt sie sich Julia Gerkens und ist seit 2022 in der AfD. Und was ich bei ihr tatsächlich spannend finde, ist, das wusste ich bis jetzt auch nicht, hat der NDR geschrieben, dass sie Teil von Lucreza ist. Und Lucreza ist mir tatsächlich schon 1-2 Mal bei Recherchen aufgefallen. Das ist so eine Instagram oder so ein Instagram-Profil, was so Tradwives innehat und was so ein bisschen, ja, so dieses klassische Bild von Frauen wieder groß machen will. Und zu dieser Gruppierung gehört sie. Und was daran so ein bisschen spannend ist, Julia Gerkens hatte wohl gar nicht ihrem Landesverband angezeigt, dass sie für den Vorstand kandidieren will, was sie dann aber gemacht hat und sie immerhin mit 62% dann tatsächlich auch gewählt worden ist. Und die gehört eben, wie dieses Lucreza, selbst eben auch eher auch wieder in so ein klassisch, wenn man das so möchte, völkisches Lager oder eben sehr traditionell. Ich kann ja mal zitieren, was da so steht auf den Seiten: Kochen, Backen, Frauenrechte, Widerstand am Herd oder It's Trad, Not Trans. Das sind so die Sprüche, die man von denen kennt, die man auch auf Stickern etc. sieht. Und man setzt sich für traditionelle Familienwerte und die zentrale Rolle der Frau als liebevolle Mutter ein. Das ist das, was Lucreza oder was diese Lucreza-Initiative über sich selbst auf Instagram schreibt. Und wenn man das anguckt, das ist im Endeffekt das, was wir auch früher schon mal von JN-Geschichten kennen. Es gab mal so Videos mit Frank Franz oder Franz Frank, ich weiß immer nicht, wie rum das richtig ist, dass der ehemalige, oder ist, glaube ich, immer noch Vorsitzender der ehemaligen NPD, jetzt Heimat. Und der hat sowas auch schon mal versucht, eben so ein klassisches Frauenbild wieder hineinzubringen, was man ganz oft auch von so rechten Siedlern kennt. Und diese Lucreza, da hat man auch eben ganz oft so klassische oder Frauen in so diesen klassischen alten Kleidern. Und das macht eben auch nochmal wieder diesen Punkt, den ich vorhin schon mal angesagt habe, so ein bisschen zu dieser bündischen Jugend wieder auf. Also vieles stand schon unter dem Motto von so, ja, von diesem rückwärtsgewandten hin zu diesen alten Organisationen wieder ein positives Bild davon bekommen. Und das scheint jetzt hier eben auch nochmal sich durchzusetzen und eben dann mit in den AfD-Vorstand zu kommen. Jetzt könnt ihr noch was über den Namen der anderen Dame sagen, aber das will ich an dieser Stelle mal lassen. Reinhild heißt sie, glaube ich. So ein klassisch.
Also die stellvertretende Finanzbeauftragte.
Genau, und die ist ja, also hat so einen richtig klassischen deutschen Namen. Da wollte ich
Reinhild Göß.
Genau, Reinhild Göß, die ist eben aus Göttingen oder sitzt in der Göttinger AfD mit. Aber du hattest vorhin noch einen spannenden Namen gesagt, den wir jetzt so ein bisschen vergessen oder der so ein bisschen in Vergessenheit geraten war. Und das ist ja, dass eben auch Götz Kubitschek vor Ort war eben wieder mal vor Ort gewesen ist, diesmal aber sogar mit einem eigenen Stand, gemeinsam mit seinem Sohn. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du gesagt, du hast auch mit ihm gesprochen.
Ja, total abgefahren. Also vielleicht vorab, bei diesen, auch bei den Bundeskongressen der jungen Alternative in den vergangenen Jahren, gab es immer diesen Markt der Möglichkeiten, sprich, das war, ist da quasi gang und gäbe gewesen, dass, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, dass da eben Verlage, Organisationen etc. aus dem sogenannten Vorfeld dort auch präsent sein können, wie auf so einer Messe. Das war diesmal auch so, es war aber echt weniger, als ich dachte. Also bis auf Götz Kubitschek war da jetzt keine besonders herausstechende Person, die nicht auch zur AfD gehört. Aber Götz Kubitschek da und wie gesagt, sein Sohn Wieland Kubitschek war auch da. Und ja, und er war plötzlich sehr redselig. Also er hat sich sehr, sehr gerne und sehr ausführlich und auch sehr höflich mit Journalisten, also auch mit nicht, ich sag mal, alliierten Journalisten unterhalten. Und dann war regelrecht teilweise so eine Traube an interessierten Journalisten von etablierten Medien um ihn rum und haben ihn befragt. Und er hat lustigerweise auch einen Tag nach dem, schon noch am Sonntag, glaube ich, hat er bei Sezession im Netz, also der Online-Plattform seiner Zeitschrift, hat er auch schon seine Beobachtungen geteilt über diesen Parteitag, diesen Gründungsparteitag. Und da sagt er, Gießen Generation Deutschland 5 Punkte, und resümiert da, was er sagt. Das ist wirklich spannend, was er schreibt. Das muss man einfach so sagen. Also sowohl, was er über die Gespräche mit den Journalisten schreibt, als auch über seine Idee, was jetzt hingeht. Weil man hat plötzlich das Gefühl, selbst Götz Kubitschek, der Advokat, der sonstige Advokat dieser wilden, bewegungsorientierten Jugend, wir erinnern uns an das Gespräch mit Maximilian Krah, wo er die Jugend verteidigt, die da irgendwie versucht, nach Italien, nach Mailand, auf diesen Kongress zu reisen. Und Maximilian Krah sagt so, nein, die müssen jetzt sich zusammenreißen. Und er schreibt jetzt tatsächlich so, man muss immer so ein bisschen interpretieren, wie er es meint, aber er meint es durchaus auch so ein bisschen affirmativ. Wenn er schreibt, keine Partei mag unkontrollierbare Nischen, keine mag Lücken, durch die schlüpfen könnte, was weiter oben zu verantworten ist. Es war deshalb aus Sicht der Mutterpartei konsequent, die alte JA aufzulösen und Gießen die Generation Deutschland neu zu gründen. Er sagt dann auch so, sie wird nicht wie eine eigenständige Jugendbewegung agieren können, sondern sich an den Bewegungsgesetzen einer Partei orientieren müssen. Parteidisziplin, geistige Parteidisziplin, Kaderung. Der Typus wird herausgeschält, folgt der Vernunft und dem Ausgleich und weiß, die Realos werden auch in dieser Partei gegen die Fundis siegen, aber es wird darauf ankommen, dass dies so geräuschlos wie möglich geschehe. Die Bewegung stockt, das Wasser wird gefrieren, so ist es. Also er akzeptiert es, das muss man so sagen.
Aber finde ich spannend, wenn du jetzt sagst, die Realos werden auch in dieser, oder wenn nicht du, sondern wenn er sagt, die Realos werden gegen die Fundis siegen, finde ich spannend, weil wir im Endeffekt ja so ein bisschen, oder ich, ein bisschen das Gegenteil gesagt habe, weil die Realos wären ja ein Chrupalla und eine Weidel und die Fundis wären dann ja Höcke und Helferich. Und
ja, jein, würde ich sagen. Also ich glaube, am Ende muss man das auch fast strategisch interpretieren, was Kubitschek hier sagt. Es ist der Versuch, ein Bild zu machen, dass alle, die quasi in die Partei jetzt mit aufgenommen werden, die näher an die Partei reinrücken, sind in dem Fall die Realos. So würde ich das interpretieren. Also alle, die sich an die Parteidisziplin halten und akzeptieren, jetzt Teil dieser Partei zu sein und nicht mehr quasi einer Jugendorganisation oder des Vorfelds, das sind eben jetzt die Realos. Es ist, glaube ich, auch der Versuch, das Vorfeld in der Partei aufgehen zu lassen. So würde ich das interpretieren. Er sagt auch, super spannend, also er hat auch so fast eine Faszination für diesen Gegenprotest, weil die auch so gut organisiert waren und so ein Zeug. So, da hat er wirklich, glaube ich, so ein bisschen neidisch fast drauf geblickt, weil das muss man auch mal festhalten. 50.000, wenn das waren es jetzt nicht, aber so viele Leute zu mobilisieren, das schaffen die Rechten nicht. Das muss man schon mal so festhalten, ja. Und das auch wenn man immer sagt, Rechtsruck und so weiter, ne? Er schreibt, die Antifa, die sich im Rückzugsraum der Bewegung widersetzen, verstecken, also widersetzen ist ja diese Organisation, die da mal aufruft, da zu blockieren, und aus ihr heraus gewalttätig und kriminell agieren konnte, hat sie in Gießen also gegen einen Normalisierungsprozess geworfen, gegen einen Einhegungstag, gegen eine Gründung, die den Wildwuchs des unkontrollierbaren Findungsprozesses rechter Jugendprojekte nach außen verbannt hat und innerhalb der Parteistruktur Hegung durchsetzte. Dies spiegelte das Große im Kleinen. Die AfD ist überhaupt die Normalisierung patriotischer, rechtskonservativer Potenziale in Deutschland. Alles, was rechts von ihr wuchern und laut sein konnte, spielt keine Rolle mehr. Sie hat den Maßstab angelegt und hat abgeschnitten, was sich nicht anpassen wollte. Diese Aufgabe, und jetzt wird es spannend, hat zuvor das neurechte Vorfeld in seinem Bereich erfüllt. Es hat die radikalen, altrechten Kräfte ausgetrocknet und vor eine Wahl gestellt. Mit uns aber mit geläuterter Weltanschauung und der Beachtung roter Linien oder weiter ohne uns mit unpolitischem falschem Pathos. Die Parole lautet, herüber zu uns unter Bedingungen. Also, was sagt Kubitschek hier? Er sagt, das neurechte Vorfeld hat es geschafft, quasi die Neonazis zu verbannen und die sich davon lossagen wollten, aufzunehmen. Und jetzt hat quasi die AfD das geschafft, mit einem Teil des Vorfeldes und hat einen Teil des Vorfeldes überführt in die AfD, und die nicht mitspielen wollen, die diese Regeln nicht mitgehen wollen, die bleiben halt auf der Strecke, und das ist auch okay so. Das sagt er da. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Muss ich kurz drüber nachdenken, ob ich das auch so interpretiere. Also, alles, was rechts von ihr wuchern und laut sein konnte, spielt keine Rolle mehr. Sie hat den Maßstab angelegt und hat abgeschnitten, was sich nicht anpassen wollte. Diese Aufgabe hat zuvor das neurechte Vorfeld in seinem Bereich erfüllt. Das würde ja bedeuten, also was er ja dann da quasi draus zieht, ist, dass er im Endeffekt sagt, das neurechte Vorfeld hat diese alten Parteistrukturen, die es mal gab, also NPD, DVU, wie auch immer, quasi zerstört, beziehungsweise hat auch diese Kameradschaftsstrukturen zerstört, und das Ganze ist in diesem neurechten Vorfeld aufgegangen.
Er hat ja den Satz, die AfD ist überhaupt die Normalisierung patriotischer, rechtskonservativer Potenziale in Deutschland. Was er sagen will, das Vorfeld hat es geschafft, aus seiner Perspektive, eine patriotische, rechtskonservatives Potenzial zu schaffen, und das aber nicht aus seiner Perspektive nationalsozialistisch ist oder geprägt ist, so ungefähr.
Okay, ja, also wenn man das so liest dann oder so versteht, dann hat er mit seinem neurechten Vorfeld oder hat das neurechte Vorfeld quasi den Weg geebnet, und die AfD kann das jetzt quasi einfangen. Wenn man das so liest, dann kann das gut sein, dass das genau in die Richtung geht. Dann würde ich aber sagen, wenn wir dabei bleiben, ist natürlich jetzt die Frage, wie das dann weitergeht. Wenn man auch noch mal so ein bisschen daran zurückdenkt, dass wir auch diese Debatte zwischen ihm und Krah hatten, wo ja auch so ein bisschen dieser Ansatz da war, wo man schon gemerkt hat, dass Kubitschek irgendwie ein bisschen anders drauf ist als Krah. Jetzt überlege ich, ob Kubitschek jetzt hier den Dreh macht, dass er, ich sag mal in Anführungsstrichen, sagt, okay, Krah hatte vielleicht doch recht.
Also ich glaube, er würde es so nicht sagen, genau, aber ich finde, die Tendenz ist schon, eigentlich argumentiert er hier fast wie Krah, würde ich sagen, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, bei Kubitschek ist ja auch immer so ein bisschen, man weiß, also der ist ja auch immer so ein bisschen offen, in Anführungsstrichen, in beide Richtungen. Der ist ja auch nicht immer 100% klar in seinen Aussagen. Und ja, vielleicht kann man am Ende tatsächlich sagen, dass Krah ihn dann vielleicht doch mehr oder weniger überzeugt hat von seinem Ansinnen.
Ich glaube, es hat halt, am Ende ist es jetzt vielleicht ein bisschen Zufall, dass es mit Maximilian Krah so eine Parallelität gibt. Ich glaube, wenn, dann hat ihn dieser Parteitag beziehungsweise aus einer strategischen Perspektive, in seiner Meinung, die Notwendigkeit dieses Schrittes, den die AfD jetzt gegangen ist, ihn davon überzeugt, das jetzt zu sagen. Vielleicht meint er das auch gar nicht, vielleicht ist das wirklich auch eher so für sich selber eine emotionale Rechtfertigung dafür, was da gerade passiert, und er akzeptiert, dass das sinnvoll ist oder dass das jetzt notwendig ist. Das ist so ein bisschen das Gefühl, dass er will auch vielleicht auch noch seine eigene Rolle da mitbehalten. So.
Ja, wobei, wenn man da ein bisschen weiterguckt in dem, was er ja weiterschreibt, da finde ich, ist es dann ein bisschen anders schon wieder. Dann, also er sagt dann, also dann ist er relativ positiv zu Jean-Pascal Hom und sagt dann im letzten Abschnitt von diesem Punkt 3, er gehört also zu jenen Politikern, die nicht nur Politiker sind, sondern mit einem Fuß im vorpolitischen Raum stehen und Rückbindung suchen. Partei, in Klammern, das ist dort die Überzeugung, ist nie Zweck, sondern immer nur Mittel. Und das ist ja dann doch schon wieder so ein bisschen der Punkt, dass er immer noch, oder was heißt, dass er das so ein bisschen so sieht, dass dieses neurechte Vorfeld jetzt eben doch mehr und mehr Einzug in die Partei bekommt und diese Partei dann eben als Mittel nutzt, um den eigentlichen Zweck zu erfüllen. Und das haben wir ja auch bei den Vorstandsreden zum Teil gehört.
Genau, aber wenn er ja sagt, die Partei übernimmt jetzt die Rolle, die das Vorfeld davor übernommen hat, legt er ja quasi Partei und Vorfeld übereinander. Sie sind ja im Endeffekt deckungsgleich. Von daher braucht man die Unterscheidung vielleicht nicht mehr nach ihm, ne? Zwischen Partei und Vorfeld. Obwohl er es dann natürlich im nächsten Absatz schon wieder macht. Es ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, es ist auch bewusst so 5 Beobachtungen, so ein bisschen fragmentarisch. So, ne? Das kann sich vielleicht auch bewusst widersprechen, weil er das ist eine Wahrnehmung, aber dann doch wieder eine andere Wahrnehmung, so, ne? Ich glaube aber auch, dass es so eine Art, ich glaube auch, dass das eine, was er, also der Absatz davor, mit dem, dass das so ineinander aufgegangen ist, was ich meine Interpretation ist, das ist, wenn ja überhaupt auch nur so eine Art Utopie. Ich glaube auch sowieso, all das, was wir da in Gießen gesehen haben, ist natürlich Professionalisierung auf der einen Seite, Parteinähe ranholen, vor Verbot schützen, aber das ist ja zweischneidig, wenn du die Leute näher ranholst, mehr reinholst, begehst du, und das hat der Verfassungsschutz ja jetzt auch direkt gesagt, so, na jetzt mal gucken, was da passiert, so, vielleicht rückt jetzt das Parteiverbotsverfahren oder was auch immer näher bei der ganzen AfD, wenn du das jetzt alles noch näher ranholst an dich, und zweitens holst du die Leute ja auch in die Partei rein, und um bei dem Bild des Mosaiks zu bleiben, wenn du jetzt viele dieser kleinen Mosaiksteinchen in die Partei reinholst, in das große Mosaiksteinchen Partei reinholst, du ja natürlich auch Gefahr besteht, dass die Partei an sich dann doch auch wieder nur ein Mosaik ist und die Fliehkräfte innerhalb der Partei größer werden. So. Also ich glaube, das ist alles noch im Fluss, was da passieren wird.
Ja, das ist ja auch, ich sag mal, quasi logisch. Das ist ja jetzt der Gründungsparteitag gewesen. Man muss jetzt ja natürlich auch sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt, wie auch die einzelnen Landesverbände dann strukturiert sind und organisiert sind. Was ich auch wieder auffällig fand, dass relativ wenig, abgesehen von Jean-Pascal Hom, relativ wenig Ostdeutsche in dem Vorstand im Endeffekt drin sind, obwohl das ja im Endeffekt die stärksten Verbände sind, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut. Aber das kann natürlich auch kommen, oder man sagt vielleicht auch, okay, wir brauchen gerade in unseren ostdeutschen Landesverbänden dann eben auch dort die Besten. Und nehmen vielleicht für den Bundesvorstand auch andere Leute, wie auch immer. War jetzt schwer, einen negativen Begriff hier zu vermeiden. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der spannende Punkt. Aber vielleicht, um nochmal bei Kubitschek zu bleiben, um das abzuschließen, was er ja auch noch sagt, also in diesem Artikel, den er da schreibt, im 4. Punkt, dass er ja auch auf Einladung zu.
Das haben wir ja erzählt in der letzten Folge.
Genau, aber trotzdem ist es nochmal spannend, dass er da eben offiziell zu eingeladen wird, auch vor dem Hintergrund, dass ja immer, wie gesagt, versucht wird, das so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, noch zu negieren, dass da eben zu bestimmten Potenzialen eine Verbindung besteht, wobei ja Kubitschek und Höcke sich relativ gut verstehen und Höcke auch öfter schon da war. Das heißt, das ist jetzt irgendwie nichts Neues, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man das immer noch wieder ein bisschen erwähnen muss, dass eben jemand wie er dort vor Ort ist. Und vielleicht kannst du dazu was sagen. Er hat geschrieben, er ist gerade erst aus Moskau zurückgekehrt. Hat er dazu was erzählt?
Es ist ein bisschen schwierig, weil am Ende war das schon eine Art Hintergrundgespräch, ne? Was man mit ihm da geführt hat. Schreibt er ja auch, aber er schreibt ja das, und deswegen kann ich das auch sagen, dass er aus Russland zurückgekommen ist und dort Menschen getroffen hat. Er ja offensichtlich auch mit Höcke dann darüber reden wollte und deswegen es auch gut war, Höcke zu treffen dort. Er wollte aber auch nicht sagen, mit wem er geredet hat. Also ich weiß auch nicht mehr, als das steht, von daher ist es auch, muss ich dazu nicht sagen. Es ist nur trotzdem spannend, dass er es erzählt hat und da auch steht. Was man auch sagen kann, er schreibt ja da auch, Kaffee, müde Augen, viele Journalisten, endlich einmal Zeit für ausführliches Hin und Her. Sätze direkt in die Kamera verweigerte ich, es war ja eine Parteiveranstaltung. Das hat er auch immer wieder gesagt. Er ist ja nur Verleger. So. Er hat sich auch nicht zu parteipolitischen Sachen geäußert, so Brandmauer oder so, ob er das gut oder schlecht findet, weil da ja auch so Erzählungen gibt, wie die Brandmauer aufzuweichen, bietet auch Gefahren so. Aber Hintergrundgespräche, schreibt er weiter, immer und gründlich meine These, wir erleben alle, dass sich in Deutschland ein neues Milieu bildet und Räume besetzt. Dieser Vorgang ist von solcher Normalität, dass er eigentlich nicht der Rede wert wäre, aber in Deutschland ist er es und er wird besprochen, verzerrt, bekämpft, begrüßt und fasziniert beobachtet zugleich. Das merke ich den Journalisten an, die oft zu dritt, viert am Stand waren und das Gespräch führten. Kluge Köpfe darunter, auch solche, die längst begriffen haben, dass das, was geschieht, in der Luft liegt, nahe lag. Und dennoch mutiger Leute bedarf, die es erkämpfen. Man vernimmt den Respekt, denn die Zeit ist da. Und ich muss einfach so sagen, es ist tatsächlich zu 90% genau so gewesen, wie er es da beschreibt. Die Leute, also ich meine, es gibt ja aus Sicht der Journalisten so selten die Möglichkeit, mit einem so zentralen Akteur dieser Szene zu sprechen. Und man geht da ja dann auch nicht hin und sagt so, ich finde dich scheiße, so deine Positionen oder so. Ne? Man tauscht sich halt aus, so wie man sich ja auch mit AfD-Politikern austauscht und darüber redet. Und das ist irgendwie eine total skurrile Situation gewesen, weil das machen man ja nicht alles Tage. Das machen auch die jahrzehntelang erfahrenen Journalisten nicht alle Tage. So. Und das macht auch Götz Kubitschek nicht alle Tage. Deswegen war das so ein Abtasten auch. Und ich kann auch das sagen, weil er das ja auch hier schreibt, er wollte sehr, sehr, sehr so ein Gefühl der Normalität dessen, was da passiert und dessen, was er ist, was er repräsentiert, das wollte er vermitteln. Genau.
Ja, vielleicht nochmal schnell zur Einordnung, weil du es jetzt so in so einem Halbsatz gesagt hast. Hintergrundgespräch bedeutet, das sind Sachen, die jemandem erzählt, über die man aber dann nicht offen sprechen kann. Es gibt immer, also klassisches, glaube ich, unter 1, unter 2, unter 3. Unter 1 ist eben mit Nennung der Quelle, oder man kann es nennen. Unter 2 meistens, dass man sagt, man kann sich auf jemanden berufen. Und 3 sind dann Sachen, die eben nicht nach außen, also die erzählt werden, die aber über die Journalisten dann nicht berichten dürfen. Ne? So ist es, glaube ich, von der Art und Weise.
Ja, genau, unter 2, da kann man sagen, aus Kreisen, aus Unionskreisen, habe ich gehört. Bei unter 3 darfst du gar nichts dazu sagen. Ist ein bisschen komisch, dass unter 3, also das, wo eigentlich am meisten dabei sind, das strengste ist.
Ja, aber es ist natürlich, also da geht es dann natürlich so ein bisschen um Zusammenhänge kennenlernen etc. pp. Das findet ja im Endeffekt auch bei jedem Politiker statt. Also, dass es da eben Gespräche unter 3 gibt, ist jetzt nichts Großes, nichts Neues. Dass er sich aber so drauf bezieht, finde ich spannend. Und dass er ja auch
Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich sagt, das ist ein Hintergrund und das auch so bewertet wie jetzt ein Politiker und dann im Endeffekt so sanktionieren würde und dann sagt, das nächste Mal rede ich nicht mehr mit dem Journalisten. Das sind ja auch nur informelle Verabredungen. Das ist bei Götz Kubitschek jetzt aus einer journalistischen Perspektive vielleicht nicht so relevant, weil man vielleicht eh nie wieder mit ihm sprechen kann. Aber trotzdem, es ist halt, wie es ist. So.
Okay, aber es gibt theoretisch könntest du es machen, es gibt keine rechtliche Grundlage, dass du nichts erzählen dürftest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Nicht so wie in den Vereinigten Staaten, wo jetzt ja gerade, ganz anderes Thema, aber die New York Times ja das Pentagon verklagt, weil da bestimmte Sachen vertraglich festgelegt sind. Sowas gibt es dann aber nicht.
Ja, es ist jetzt nicht classified oder so. Also das gäbe es in Deutschland bestimmt auch, aber jetzt nicht bei so einem Hintergrundgespräch.
Aber um es vielleicht abzuschließen, mit 2 Damen hat er ja nicht gesprochen, mit Ann-Kathrin Müller vom Spiegel und mit Annika Leister von T-Online. Mit denen wollte er nicht sprechen und dann macht er noch so einen irgendwie Nebensatz. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Beide hatten sich zu tollen und interessant war, dass er auch das mit SZ schreibt, das macht mich wahnsinnig, aber anderes Thema, dass keiner der Kollegen, die das mitbekam, sich solidarisierte und ebenfalls ging. Vielleicht hat man mittlerweile begriffen, dass ideologisches Bashing ein Schreiben unter Niveau ist. Gut wär's.
Also, das ist natürlich, also ich habe das natürlich auch gelesen, ist ein bisschen fies, das jetzt hier uns quasi zu unterstellen, dass das irgendwie daran läge, dass man da nichts gesagt hat, weil man begriffen hätte, dass ideologisches Bashing von Schreiben unter Niveau ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die beiden Kolleginnen das nicht so empfunden hätten, dass man da Solidarität erwartet von den Kollegen. Weil, vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn sie das lesen, aber weil grundsätzlich hat man akzeptiert, und das akzeptiert ein Journalist ja auch, dass man manche Menschen mit einem reden und manche nicht und man ja niemanden zwingen kann, mit einem zu reden, und das gehört halt auch zum Daily Business dazu, dass manche Journalisten mit schaffen, dass manche Leute mit ihnen reden und eben manche nicht. Also deswegen glaube ich, hat man das eigentlich professionell genommen. Also würde ich jetzt mal so vermuten. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mit ihnen darüber gesprochen. Aber das ist eigentlich, das nimmt man sportlich professionell, würde ich sagen. Und dann ist das halt nun mal so. Manche schaffen es, einen Zugang zu irgendjemandem zu finden und manche halt nicht. Und das hat dann natürlich auch manchmal damit zu tun, was man vorher aufgeschrieben hat oder nicht. Das ist aber auch jedem Journalisten klar, dass man sich durch Berichterstattung vielleicht auch Zugänge zu gewissen Sachen verwehrt.
Ja, auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Auszeichnung für die beiden sein, weil er sie eben wahrgenommen hat, ja, als die, die schon mal über ihn geschrieben haben und ihm das nicht gefallen hat. Also, dass er da auch eine kleine Diva ist vielleicht. Könnte sein, muss
ja
nicht sein.
Sie sind ja auch einfach beide sehr, ich sag mal, renommierte und auch bekannte Journalistin in dem Fall ja offensichtlich. Weil ich glaube, mich kennt er nicht. Ich stehe da halt da rum.
Kann natürlich gut sein, weiß man nicht. Hättest du ihn ja fragen können, ob er dich kennt. Ja. Hallo Götz, kennst
so,
du mich?
So, das führt jetzt alles viel zu weit.
Hallo Herr, Entschuldigung, man muss ihn natürlich siezen. Hallo Herr Kubitschek, kennen Sie mich? So ist es richtig.
Genau, ja. Das führt jetzt aber alles wirklich zu weit. Da möchte ich jetzt nicht weiter spekulieren. Und die Zeit ist auch sehr fortgeschritten. Es war eine sehr launige Folge. Sehr spannend, was da passiert. Ich bin gespannt. Folgt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. Auf Wiedersehen.
Genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran, werden uns bestimmt noch ein, zwei Mal mit der Generation Deutschland auch in Zukunft beschäftigen, auch vor dem Hintergrund, weil der Verfassungsschutzbericht ja schon angekündigt hat, das Ganze zu überprüfen. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.